Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute haben wir ein Thema, das wir ansonsten hier zwar immer mal wieder erwähnen, aber wir legen ansonsten da gar keinen so einen großen Fokus. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir dieses Thema endlich mal etwas breiter auseinandernehmen, und zwar das Thema Decentralized Finance, DeFi. Ich bin dafür nicht alleine, sondern habe einen Gast heute hier, und zwar den Stefan Grasmann. Hallo Stefan, erstmal schön, dass du dabei bist.
Hallo Alex, schön, dass ich dabei sein darf. Toll, dass ihr mich eingeladen habt.
Stefan, du, wenn man auf deine LinkedIn-Seite geht und ich gehe da direkt nochmal drauf, dann sieht man dort aktuell, du bist Group Head of Thought Leadership bei der Zülke Group. Was macht ein Head of Thought Leadership?
Ja, das frage ich mich mal an manchen Tagen auch noch selber. Also ich bin seit Januar frisch in dieser Rolle und orchestriere, koordiniere, wofür wir eigentlich als Marke bekannt sein wollen, nächstes, übernächstes Jahr. Das heißt, es ist eine Rolle, die sehr eng an Marketing gekoppelt ist, sehr nach vorne schaut und uns bei unserer Reise, die gerade sehr global sich gestaltet, unterstützen soll, die Brand Zülke bekannter zu machen im Markt.
Du hast ja bei Zülke selbst auch in den letzten Jahren immer mal wieder diese Blockchain-Themen bearbeitet, stehst zumindest jetzt in Deutschland für mich auf jeden Fall für das Thema Blockchain, wenn es um Zülke geht. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass die Firma Zülke so die Konstante in deinem Berufsleben ist. Ja, du bist da schon sehr, sehr lange, ich denke seit Anfang der 2000er Jahre. Wie hält man es so lange bei einer Firma aus? Das ist ja doch schon beeindruckend heutzutage.
Ja, die Firma hat da einiges richtig gemacht. Ich wahrscheinlich auch. Also ich bin wirklich seit 2003 bei Zülke, war damals mal so der 18. Mitarbeiter in Deutschland. Zülke war kurz vorher nach Deutschland und UK expandiert. Das heißt, das war ein ziemliches Start-up-Feeling zu der Zeit. Der Namensgeber Gary Zülke hatte große Pläne und hat gesagt, die Dienstleistung braucht man nicht nur in der Schweiz, wo wir ursprünglich herkommen, sondern überall, am besten global. Ja, und so hat es mich da zur Züge verschlagen, in sehr unterschiedlichen Rollen über diese 20 Jahre sehr viele verschiedene Themen gesehen, teilweise lange Jahre sehr nah am Kunden, zwischendurch auch sehr nah an den Mitarbeitern, war die letzten 9 Jahre Teil der deutschen Geschäftsleitung. Und im Zuge unserer Globalisierung haben wir uns jetzt aber darauf geeinigt, dass es nicht so viel Geschäftsleitung braucht, sondern wir eigentlich nur noch eine Geschäftsleitung in Europa und eine in Asien haben. Und das hat mir die schöne Möglichkeit gegeben, wieder näher an den Markt ranzurücken und meinen Leidenschaften nachzugeben, stärker ins operative Geschäft wieder einzugreifen.
Wir kommen gleich nochmal ein bisschen genauer zu dir und auch zu Zülke. Jetzt geht es ja aber um das Thema DeFi und ich möchte deswegen gleich mal mit einer Frage einsteigen. Und zwar, welche DeFi-Applikation hast du denn ganz persönlich zuletzt genutzt?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Jetzt kommen die Geheimnisse raus. Also ich unterscheide so ein bisschen zwischen ernsthaften Investitionen und Experimenten, die ich durchführe, um mich dem Thema zu nähern. Und beides hat, glaube ich, seine Berechtigung. Zuletzt habe ich tatsächlich experimentiert, und zwar mit Eigenlayer. Das ist eine Restaking-Plattform für Ethereum. Darüber könnten wir jetzt einen ganzen Podcast führen. Das möchte ich nicht unbedingt.
Heißes Thema aktuell auf jeden Fall. Ja.
Ja, genau. Heißes Thema, und dann darf natürlich ein Experiment von meiner Seite nicht fehlen. Vielleicht in wenigen Worten versucht zu erklären. Eigenlayer versucht, über gestakedes Ethereum weitere Use Cases zu legen, sodass dieses viele Kapital, das da letztendlich allokiert wird, für weitere Use Cases außerhalb der Ethereum Blockchain zum Beispiel genutzt werden könnte, also etwa für Bridges oder Oracles. Sehr spannender Ansatz, sehr schwierig zu verstehen, auch noch nicht komplett live. Also die sind auf dem Mainnet und haben da satte 12 Milliarden Dollar versammelt. Ich habe vorhin extra nochmal geschaut. Also wahnsinnig viel Vorschusslorbeeren in das Projekt, ohne dass jetzt schon ihre Dienste im engeren Sinne live wären. Das heißt, ich würde es trotz dieses vielen Geldes noch als experimentelles Stadium bezeichnen, aber ein sehr spannendes Umfeld. Ne?
Ja, also ich finde es erstmal gut oder beeindruckend, dass du nicht nur über die Dinge redest, am Ende bist du ja Berater, sondern dass du die Dinge auch selbst testest und ausprobierst. Also würdest du sagen, du bist jemand, der da schon immer selbst irgendwie die Dinge auch ausprobieren wollte und nicht nur, sagen wir, Bücher darüber gelesen hat oder Internetartikel?
Das finde ich mit die wichtigste Quelle meines Wissens als Nutzer dieser Dienste, ziemlich furchtlos da reinzugehen. Und ich bin natürlich vorsichtig, ich schmeiß mein Geld da auch nicht zum Fenster raus, aber so ein bisschen Skin in the Game ist aus meiner Sicht extrem wichtig und man erkennt diese Leute sehr schnell. Ich finde es extrem schwierig, nur durch Lesen oder Podcast hören, da jetzt ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie seriös diese Projekte teilweise sind. Man muss da schon ein bisschen näher ran. Oft reicht es auch, kleine Summen zu investieren, mal mit 100 Euro reinzugehen. Ich sage immer, wenn ich ein paar Jeans kaufe, denke ich da auch nicht so viel drüber nach. An der Stelle ist es sehr, sehr hilfreich, die Grundkonzepte zu verstehen und auch eine gewisse Faszination für das Thema zu entwickeln. So ist es zumindest mir gegangen.
Kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern eventuell so den einen oder anderen Tipp geben? Ich bekomme ganz oft die Frage so von Menschen, die sich für das Thema interessieren, aber beruflich vielleicht noch in einem maximal angrenzenden Bereich arbeiten, oft natürlich der Finanzsektor, und dann sagen, hey Alex, ich weiß auch nicht so genau, ich beschäftige mich nebenbei so ein bisschen mit dem Thema, wie kann ich da irgendwie jetzt einen Job draus machen? Wie war das bei dir genau? Also du warst bei Zülke, hast ja vorhin schon gesagt, hast dich mit anderen Themen beschäftigt, hast du dich dann erstmal nebenbei mit dem Thema Blockchain und dann DeFi beschäftigt und wie bist du dann überhaupt zu dem Thema gekommen, dass du jetzt da bist, wo du am Ende bist?
Ja, das ist ein langer Weg gewesen. Also ich persönlich bin 2017 eher aus privaten Gründen da reingeraten. Da habe ich lustigerweise einen FAZ-Artikel über ein Startup aus Berlin gelesen, das ich damals Whisker nannte. Und es ging bei dem Startup darum, Ad-Revenues den Nutzern, die diese Anzeigen letztendlich konsumieren, zurückzugeben. Also eigentlich, dass ich meine Daten behalte, so typisch deutsches GDPR-Thema. Ich behalte meine Daten und wenn sie verkauft werden, dann werde ich über Tokens partizipiert an dem ganzen Thema. Und damals war so ein ICO, um an diesem ICO teilhaben zu können, musste ich irgendwo Ethereum kaufen. Ich musste es auf einer eigenen Wallet haben, also nicht auf einer Exchange. Und das war eine Story für sich, die ich dann sogar in einem Blogartikel festgehalten habe. Kann ich auch noch eine halbe Stunde drüber erzählen, wie das so damals so war. Aber es war definitiv privates Interesse, das dann über viele zufällige Umstände auch dazu geführt hat, dass wir uns bei Zülke für das Thema interessiert haben, in dem Umfeld verschiedenste Projekte gemacht haben, die ich dann teilweise begleiten durfte. Insofern ohne privates Engagement meiner Meinung nach kaum eine Chance, in dieses Thema tiefer reinzukommen.
Ja. Und wie ist Zülke auf dieses Thema gekommen und wann? Also vielleicht kannst du ein paar Worte zu Zülke sagen. Ich meine, ist ja keine Blockchain-native Beratung, die gab es schon lange, bevor es die Blockchain gab. Welche Entwicklung ist da auch innerhalb der Firma passiert, dass man gesagt hat, jetzt nehmen wir uns dieses Themas an?
Also vielleicht kurz zu Zülke. Wir sind derzeit so 2000 Kolleginnen und Kollegen in Europa und Asien, arbeiten aber auch für Kunden in USA und Skandinavien. Das heißt, wir sind wirklich auf dem Trip, da global größere Kunden auch zu bedienen. Und wir haben uns die letzten Jahre ständig weiterentwickelt, von einem ursprünglichen Engineering-Dienstleister zu einem Partner für Ecosystem Innovation, wie wir es gerne nennen. Und wir begleiten oft Projekte mit transformativem Charakter. Also wenn wirklich Dinge in der Umwälzung sind, das mögen neue Medizingeräte sein, die neue Technologien einsetzen. Das kann im Bereich Consumer Products Richtung Circular Economy gehen. Im Maschinenbau war es dann oft Pay-per-Use, wo teilweise das Thema Blockchain hochkam mit IOTA damals zum Beispiel. Es war so ein Treiber, wieso unsere Market Unit Industrial Products dann Roundtables veranstaltet hatte und wir da sehr, sehr früh, als es eigentlich noch keine guten Antworten gab, das Thema Blockchain aufgegriffen haben. Und gleichzeitig sind wir sehr erfolgreich im ganzen Bankensektor unterwegs, machen da Cloud-Migrationen, viel im Bereich Generative AI und so weiter und so fort. Und da darf natürlich das Thema Blockchain nicht fehlen, wenn wir jetzt uns Richtung Umstellung auf ein tokenbasiertes Finanzwesen zu bewegen, wie das vielleicht sein könnte. Und insofern haben wir uns ja schon sehr früh, effektiv 2015, das erste Mal mit dem Thema beschäftigt, waren hier in Frankfurt bei Between the Towers in Meetups, haben Konsensalgorithmen auf der Bühne erklärt, solche Sachen. Also wir waren unserer Zeit da einigermaßen voraus, glaube ich.
Ja, und auch relativ früh schon die ersten Projekte gemacht, oder? Hast du mir mal genau erzählt? Wann war das?
Genau, also wir haben 2016 für Swiss Life mal Tokenized Real Estate untersucht, das dann in ein eigenes Startup ausgegründet wurde. Wir haben 2018 ein Blockchain-Startup namens Unibright unterstützt, nach deren ICO, den wir sogar mitfinanziert hatten. Das war eine sehr spannende Reise, aus grafischen Repräsentationen Smart Contract-Implementierungen zu generieren. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Also ich würde sagen, jedes Jahr ein größeres, signifikantes Projekt, das wir begleitet haben, hat uns bis nach Asien geführt, wo wir zum Beispiel für die Crypto-Exchange BitMEX gearbeitet haben, andere Kunden im OTC-Trading unterstützt, das auf stabilere Beine zu heben. Also immer, wenn es um Customer Journeys, Skalierung von Business geht, an kritischen Stellen, da sind wir gefragt und wollen natürlich noch mehr machen. Aber wie du richtig sagst, es ist noch natürlich es führt noch ein Nischendasein. Mit 2000 Leuten kann man ziemlich viel machen. Und da ist natürlich noch kein signifikanter Blockchain-Anteil dabei. Das würden wir gerne ändern. Mal schauen, was die Zeiten jetzt bringen. Dieses Jahr sieht es ja ganz gut aus, dass da mehr Interesse entsteht. Und das wird dann eine meiner Aufgaben sein, dieses Business voranzutreiben.
Genau, also Stefan, du bist der Mr. Blockchain und Mr. DeFi bei Zülke. Das heißt, es liegt an dir, ja, welcher Prozentsatz dieser 2000 Mitarbeitenden sich dann mit dem Thema beschäftigt. Aber also genau aus dem Grund freuen wir uns auch hier von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll sehr, dass wir dich und Zülke gewinnen konnten hier. Du wirst nicht nur heute hier sein, sondern wirst auch in Zukunft öfters mal hier auftauchen. Wir haben jetzt schon mal 3 Episoden ganz konkret geplant zu dem Thema DeFi. Das heute ist so der Kickoff sozusagen. Und wir wollen erstmal dich natürlich besser kennenlernen, Zülke. Aber werden natürlich auch gleich etwas tiefer ins Thema einsteigen. Vor allem ins Thema natürlich DeFi, Institutional DeFi. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, ergänzt ganz gut die Themen, mit denen wir uns hier sowieso immer beschäftigen. Wir sprechen hier ganz oft über Bausteine, die zu einem DeFi-Ökosystem dazugehören. Ja, das sind Stablecoins natürlich, Smart Contracts, Ethereum und so weiter. Aber hier bringen wir das Ganze jetzt mal zusammen und blicken eben so ein Stück weit durch die DeFi-Brille auf die Krypto- und Blockchain-Welt. Vielleicht, Stefan, kannst du noch mit ein, zwei Sätzen zusammenfassen, wo jetzt erstmal unser Fokus liegen wird in den ersten paar Episoden, die wir mit dir gemeinsam machen?
Ja, ich habe mir da vor allem zur Verstärkung Gäste mit rausgesucht, die uns ihre ganz, ganz eigene Perspektive zu dem Thema mitgeben können. Und zwar wird es in der nächsten Episode der Peter Großkopf sein, den wahrscheinlich hier viele kennen, der mit Unstoppable Finance es schon wieder tut und wieder eine neue Banklizenz beantragt, aber dieses Mal eine DeFi-Bank, wie er selber ausdrückt. Also wird super spannend sein. Peter ist ja da sehr bekannt auf allen Konferenzen unterwegs, arbeitet an der Schnittstelle zum Regulator sehr aktiv, dass da die Regulierung in die richtige Richtung geht und seriöse Player, wie er wieder einen aufbauen will, entsprechend auch fördert und unterstützt und nicht zu viel Stein in den Weg legt. Ich glaube, sehr, sehr wichtiges Thema von jemandem, der halt beide Welten ganz gut kennt. Einerseits ein Fintech aufbaut, andererseits mit seiner ganzen Historie, Solaris Bank, Stuttgarter Börse und so weiter und so fort, da sehr viel Vertrauen hat, glaube ich, aus vielen Richtungen. Und die dritte Episode, die wollen wir gemeinsam mit Hagen Weiß von Dentons und Christoph Hock von Union Investment führen, die gerade mit mir gemeinsam an einer Studie zu dem ganzen Thema schreiben. Und wir hoffen, bis dahin haben wir die geschrieben und können einiges darüber berichten.
Also es wird dann auf jeden Fall hot of the press sein. Also wir machen ja ungefähr einmal im Monat hier eine Episode mit dir. Das heißt, du hast jetzt noch 2 Monate ab heute. Die Uhr tickt.
Ich hatte heute einen Writing-Tag, ich bin bei 25 Interviews im Moment. Ich habe ganz viele Fragmente, die ich da zusammenfasse und das aber in einen interessanten Beitrag zu überführen, ist natürlich eine spannende Herausforderung, weil wir wollen natürlich sauber arbeiten, aber keine wissenschaftliche Arbeit abliefern, die dann am Ende vielleicht niemand liest, sondern natürlich auch was zur Leserschaft passt, was hoffentlich dann auf Interesse stößt. Bisher bin ich da sehr positiv. Und die beiden Co-Autoren, die wollen das auch auf der Bühne zum Besten geben und so weiter und so fort. Wir haben da viel vor. Also ich glaube, man wird davon hoffentlich noch was hören. Aber der Druck ist zu spüren, jetzt etwas zu Papier zu bringen.
Ja, sehr gut. Also da hast du auf jeden Fall schon illustre Namen genannt, die man in der deutschen Szene natürlich gut kennt, vor allem so im B2B-Finanzmarkt, Business-Umfeld. Das sind so die Namen, die sich eben im deutschen Finanzmarkt mit dem Thema Krypto, digitale Assets, DeFi und so weiter auseinandersetzen. Ich würde mal hier so für uns das Ziel auch ausrufen, Stefan, dass wir natürlich vor allem eine offene, realistische Diskussion hier führen wollen. Also das soll keine Werbeveranstaltung für DeFi werden in irgendeiner Art und Weise hier, sondern wir wollen realistisch auf die Themen blicken. Ich denke, es wird auch nicht immer um den neuesten Airdrop gehen hier, sondern eher um Themen, die ebenso im institutionellen Bereich wichtig sind. Sicherlich auch für Endnutzer am Ende wichtig, aber vor allem eben auch für diejenigen, die in dem Bereich beruflich tätig sind. Ich weiß nicht, wo du sonst ansonsten noch den Fokus legen würdest.
Doch, absolut. Also uns geht es genau darum, zu verstehen, wie diese DeFi-Services seriöser werden können. Und da spielen Institute natürlich eine große Rolle, vielleicht in verschiedenen Rollen. Da können wir gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Aber ich glaube, wir brauchen ehrwürdige Institutionen, die das Vertrauen der breiten Bevölkerung letztendlich sich über Jahrzehnte erarbeitet haben, damit es hier zu einer Massenadoption von moderner Finanztechnologie kommt. So sehe ich diese Welt. Und natürlich spielen da im Moment in dieser DeFi-Welt sehr, sehr neue, frische Player eine Rolle und haben auch einiges an Vorsprung, glaube ich. Trotzdem sehen wir sehr viel Bewegung in der etablierten Finanzwelt und sehr großes Interesse an dem Thema. Und die werden zusammenwachsen, diese Welten auf Dauer. Und das ist das, was mich fasziniert, wo wir die Züge natürlich auch ein Stück weit als Brückenbauer zwischen den Welten positionieren wollen. Und deswegen schauen wir uns das Thema sehr genau an und versuchen es hier transparent zu gestalten, darzulegen in diesem Podcast, wo wir da glauben, dass die Welt steht und wie sie sich weiterentwickelt.
Dann lass uns doch jetzt mal in das Thema einsteigen. Wir haben jetzt schon ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, loszulegen. DeFi, heute haben wir uns ja vor allem mal vorgenommen, so einen Einstieg in das Thema Institutional DeFi zu geben. Ich denke, bevor wir aber über Institutional DeFi reden, lass uns doch mal erst über DeFi, also Decentralized Finance, ganz generell sprechen. Ich verweise da alle schon mal, wer sich da mal eine komplette Episode zum Thema Was ist DeFi anhören möchte. Da habe ich mit dem Fabian Scheer von der Universität Basel, Professor Fabian Scheer, mal eine Episode aufgenommen. Das ist die Episode 175. Die verlinke ich sehr gerne nochmal in den Shownotes. Wir werden jetzt nicht eine halbe Stunde lang über Was ist DeFi sprechen, aber trotzdem nochmal, Stefan, an dich die Frage, was ist für dich DeFi? Wie definierst du DeFi für dich?
Die Episode habe ich noch gar nicht gehört. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Nee, ich glaube, ich habe ein relativ gutes Bild, was ich zu DeFi rechne. Ich habe ja die Vorbesprechung ja auch mal kurz andiskutiert und habe ja auch deine Zustimmung dazu bekommen. Also ich sehe DeFi sehr, sehr stark aus dieser Krypto-Szene heraus definiert und habe da ein geistiges Bild vor Augen, das uns drei Layer unterscheiden lässt. Auf der untersten Ebene haben wir natürlich Infrastrukturkomponenten, also die Blockchain selbst mit ihrem Konsensalgorithmus. Auf der zweiten Ebene darüber haben wir die Asset Layer aus meiner Sicht. Da laufen dann Crypto Assets, ob das jetzt NFTs oder Kryptowährungen sind, und zusätzlich Stablecoins, die im DeFi-Bereich eine Rolle spielen, aber die ich per se erstmal rausrechnen würde in ihrer Existenz. Die haben die spannende Besonderheit, dass sie eine Konnektivität nach außen haben in die Realwelt, nämlich wo steht der Euro, wo steht der Dollar. Das ist eine ganz spannende Eigenschaft, die auch zu Problemen führen kann, wie wir vielleicht später noch hören. Und darauf gibt es aus meiner Sicht die Finanzservices in dieser neuen Welt. Und da gibt es einige native Services, wie zum Beispiel das Staking, dass ich einfach Geld damit verdienen kann, dass ich partizipiere als Validator zum Beispiel in so einem Netzwerk wie Ethereum. Und daneben gibt es Third-Party-Finanzdienstleistungen. Und das ist eigentlich DeFi. Also alles, was nicht out of the box kommt, was durch diese typischerweise permissionless aufgebaute Architektur möglich ist, dass ich auf den Schnittstellen, auf den Token-Standards dieser Blockchain-Ökosysteme meine eigenen Finanzapplikationen zum Laufen bringen kann, das ist aus meiner Sicht DeFi. Und das kann man in verschiedene Cluster unterteilen, dazu gehören dezentrale Exchanges, dazu gehört Liquidity Providing, dazu gehört das Yield Farming, von dem vielleicht viele schon mal gehört haben in diesem verrückten DeFi-Sommer 2020, wo viele der Startups entstanden sind. Genau, das sind so typische Beispiele, Beispielapplikationen. Aber es gibt vieles. Also es gibt fast alles, was es in der traditionellen Finanzwelt gibt, auch mittlerweile in dieser DeFi-Welt als Services oberhalb dieser Crypto-Assets.
Genau, und da, ich meine, da werden wir in den nächsten Episoden auch noch genug Zeit haben, dort einzusteigen. Aber ich finde deine drei Layers, das ist eine ganz, ganz gute Zusammenfassung, an die man immer wieder denken kann. Der Fabian Scheer hat sogar damals auch so einen Layer-Ansatz gehabt. Der hat auch ein Papier geschrieben. Das ist sogar in der St. Louis, bei der St. Louis Fed publiziert worden. Der hatte 5 Layer, der hat es noch ein bisschen genauer unterteilt, aber im Endeffekt waren das genau diese Layer. Der hat auch gesagt, es gibt einen Settlement-Layer, das ist die Blockchain. Dann gibt es ein Asset-Layer, das sind dann die ganzen Token werden darauf ausgegeben. Du hast jetzt Stablecoin als Beispiel genannt, wie auch immer. Und dann gibt es oben drüber eben in irgendeiner Art und Weise die Applikationen. Ja, das kann dann ein Exchange sein, ein Derivat, es kann rund ums Asset-Management gehen und so weiter und so fort.
Genau, es gibt Versicherungsdienste, die mich da absichern, falls was passiert. Es gibt Frontends, die man da zurechnen könnte oder nicht, die wirklich ähnlich aussehen wie ein Mobile Banking Interface mittlerweile. Also das ist schon die Nachbildung des Finanzwesens in dieser neuen Welt, wenn man so will. Ja.
Und jetzt ist es ja so, dass beim Thema DeFi, und jetzt kommen wir so langsam zum Bereich Institutional, also institutionelles DeFi, beim Thema DeFi geht es ja eigentlich darum, Thema Blockchain allgemein ja auch, Intermediäre loszuwerden. Wie passt jetzt das Thema institutionell und DeFi zusammen? Ist das nicht fast schon ein Oxymoron?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, darüber kann man länger philosophieren. Ich glaube, es sind zwei wesentliche Aspekte. Ich glaube, auf der einen Seite geht es darum, Institutional Grade Services anzubieten, denen man wirklich über den Weg trauen kann, die vom Regulator auch früher oder später erfasst werden, ja, wo man sich auch berufen kann, dass das eine saubere Sache ist, wo ein sauberes Risk Management hinten dran hängt, wo nicht jeder so ganz so wild wie im Moment machen kann, was er will, wo Kunden dann zum Beispiel auch bei Schwierigkeiten irgendwo auf Hilfe hoffen können und nicht jemand sagt, Pech gehabt, war ja dein eigenes Risiko, hättest du mal Research betreiben sollen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wo es dann aber wieder aufhört, ist bei dem Thema Single Point of Failure. Also ich glaube, wenn dann doch hintendran ein Institut mit einer zentralen Datenbank arbeitet, die dann 80% der Anwendung ausmacht und nur 20% auf der Blockchain laufen, dann hört für mich so ein bisschen der Begriff DeFi auf oder es führt das dann so ein bisschen ad absurdum. Da nutze ich vielleicht Teile von Blockchain-Technologie zur Automatisierung, aber dann ist es nicht wirklich decentralized und da verschwimmen natürlich die Grenzen. Was spannend ist, ist ja generell dieser Begriff dezentral. Wie dezentral sind denn DeFi-Services ohne Institutional? Die sind teilweise auch sehr zentralisiert gedacht, entwickelt. Wichtig ist der Betrieb. Also typischerweise laufen DeFi-Services zu 100% on-chain, getrieben von der Blockchain, das heißt 24x7 ist kein Mensch, auf den ich warten muss, dass er irgendwie meine Transaktion settelt, sondern das passiert vollautomatisiert. Ja, und da trennt sich aus meiner Sicht dann die Spreu vom Weizen.
Ja, und ich glaube, da können wir auch nochmal zurückgehen zu diesen Layern, über die wir gerade gesprochen haben, weil ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, von welchem Layer spreche ich jetzt denn, wenn es darum geht, wo spielen Institutionen wirklich eine Rolle und wo ist es zentral und wo ist es dezentral. Was für mich persönlich, das kann aber jeder irgendwie für sich selbst definieren, aber für mich persönlich zum Beispiel ist es immer wichtig, dass das Settlement Layer, also die Blockchain, dass die dezentral und permissionless ist. Das ist das, was für mich DeFi ausmacht. Weil heute habe ich zentrale Finanzmarktinfrastruktur. Also die Zahlungsinfrastruktur, die Verwahrung von Assets und so weiter. Das ist in zentraler Hand bei Banken, bei Custodians und so weiter und so fort. Und das Besondere bei DeFi ist, dass diese Infrastruktur plötzlich über die Blockchain in einer dezentralen, offenen, permissionless Art und Weise abgebildet werden kann. Wenn ich dann ein, zwei Layer weiter hochgehe, also das Asset, das ausgegeben wird oder dann die Applikation, die gebaut wird und vor allem, wenn ich dann auf der Applikationsebene bin, Da ist es sogar heute schon so, wie du gesagt hast, egal wie dezentral heute DeFi sind, meistens gibt es irgendwo eine Webseite, die mir Zugriff zu irgendeinem Protokoll gibt. Und diese Webseite, die liegt irgendwo zentral. Ich kann mich zwar selbst an das Protokoll anschließen, aber wer macht das denn schon? Ja, 99,9% der Leute nutzen dann eben irgendeine Webseite. Das heißt, je höher ich komme, desto normaler und desto weniger schlimm in meiner Meinung nach ist es auch, wenn dann die Services zentral sind, solange ich die Auswahl habe aus verschiedenen Services und solange eben sichergestellt wird, dass das, was unten passiert in der Infrastruktur, dass ich davon eben nicht ausgeschlossen werden kann. Und deswegen glaube ich, dass in diesen höheren Schichten, wenn es dann um die Anwendungen geht, da können Institutionen oder sollten vielleicht sogar auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Absolut. Ich meine, es gibt Projekte, die dem Problem dadurch aus dem Weg gehen, dass sie diese UI-Layer selber gar nicht implementieren, sondern dann Dritte auffordern, das zu tun. Ja. Das ist sicher eine Umgehung der Regulatorik, damit man keinen Angriffspunkt liefert, vor allem in den USA. Ist natürlich aber nicht die Entwicklung, die man sich wünscht, weil da kann natürlich jeder Provider dieses User-Interfaces Schindluder treiben, einen ausnutzen und so weiter und so fort. Also damit ist, glaube ich, den Nutzern dieser Dienste überhaupt kein Dienst erwiesen. Wie du richtig sagst, an einer gewissen Stelle gibt es dann eine Zentralisierung, ob ich die will oder nicht. Ich bin auch der Meinung, dass wir on top diese Permissionless-Infrastruktur, Permission-Services sehen werden. Also viele Institute haben natürlich den Bedarf, ihre Counterparty genau zu kennen mit KYC, AML und so weiter und so fort. Also auch das ist kein Widerspruch zu Decentralized Finance aus meiner Sicht, dass ich in dieser freien Welt einen abgegrenzten Bereich aufmache, wo ich mit Parteien kooperiere, handle, investiere, die ich gut kennen muss, weil der Gesetzgeber in meiner Jurisdiktion das vorschreibt. Nur gibt es halt auch verschiedene Jurisdiktionen und jeder setzt seine eigenen Regeln auf. Das heißt, wichtig wäre, dass die Basis unten drunter super flexibel ist und oben drüber alles Mögliche erlaubt. Ja, das wär wieder wichtig.
Ja, Stefan, wollen wir vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen, mal ein konkretes Beispiel durchspielen, wo wir sagen, das ist jetzt, das passiert auf dem Settlement Layer, das auf dem Asset Layer, das ist die Applikation, die dann oben drauf sitzt. Ich weiß nicht, was sich da anbietet, vielleicht eine dezentrale Exchange zum Beispiel, das wollen wir mal ein Beispiel machen.
Man könnte vielleicht über Stablecoin Use Cases nachdenken, wie Liquity zum Beispiel, eine Plattform, die ich selber ausprobiert habe, finde ich sehr spannend. Sind wir aber wieder im normalen DeFi-Bereich, noch nicht im institutionellen, aber das wäre sicher ein Dienst, der auch von Institutionellen gut angeboten werden könnte. Die Motivation hinter sowas ist, dass es viele Nutzer gibt, die langfristig mit dem Wertzuwachs von Kryptowährungen spekulieren. Ja, ich habe in Ethereum investiert und akkumuliere da mein Erspartes zum gewissen Teil als Beimischung in meinem Portfolio. Und nun brauche ich plötzlich Geld, um mir ein Auto zu kaufen. Und da gibt es Dienste wie Liquity, die es mir ermöglichen, mein Ethereum, also Tokens aus dem Asset Layer, die ich besitze, in dieser DeFi-Applikation zu hinterlegen in einem Smart Contract. Und im Gegensatz dazu bekomme ich die Stablecoins, die hauseigenen Stablecoins dieses Liquity-Protokolls zurück. Das sind LUSD, wie die heißen. Unter der Bedingung, dass ich sicherstelle, dass ich 110% Collateral hinterlege. Also, dass ich dafür sorge, dass mein Ethereum, egal wie verrückt der Preis schwankt, immer diese Collateral Ratio einhält. Tipps sind dann vielleicht mal mit 300% zu starten, wenn der Wert um 50% fällt, dass ich dann immer noch im sicheren Bereich bin. Und das Verrückte an diesem Angebot ist, dass diese ist vergleichbar mit einem Lombard-Kredit, soweit ich das einschätzen kann. Und die Konditionen dieses Kredits liegen bei einmaligen 0,5%. Laufzeit unbegrenzt. Solange ich die Bedingungen einhalte, kann ich mir ganz viel Zeit lassen, diesen Kredit zurückzuzahlen. Schlecht ist natürlich, wenn die Währung Ethereum in dem Fall stark fällt, dann werde ich vollautomatisch liquidiert. Habe ich immer noch kein Geld verloren. Also ich habe natürlich mein Collateral verloren, aber ich habe natürlich meinen Kredit erhalten. Der Rest wird mir ausbezahlt. Das ist ein schönes Beispiel, was auch die Automatisierung zeigt. Also ich glaube, dieser Dienst hat jetzt mittlerweile so mehrere hundert Millionen Liquidität. Das ist managed. Das ist, glaube ich, ein Team von 8 Leuten. Das läuft einfach so 24/7 vor sich hin. Und genießt einen sehr, sehr guten Ruf. Das ist so ein Beispiel, was ich sehr, sehr spannend finde. Und natürlich für institutionelle Player auch durchaus interessant sein kann. Entweder als Investor oder auch um ähnliche Dienste nachzubauen.
Ja, um einfach Liquidität sich zu besorgen, ja, für Liquiditätsmanagement. Wenn ich illiquide Assets herumliegen habe und die ich dann zu, sag mal, US-Dollars oder vielleicht in der Zukunft auch mal Euros machen kann, On-Chain-Euros natürlich. Lass mich mal ganz kurz versuchen, und du sprichst rein, wenn ich was Falsches erzähle, dass jetzt dieses Beispiel, das du gerade gesagt hast, also ich kann mit meine ETH, kann ich gegen einen Stablecoin umtauschen, das ist einfach ein Smart Contract, der da dezentral liegt und wo alles vorprogrammiert ist, auf dieses Layer-Modell übertragen und auf das, was ist jetzt genau zentral und dezentral in dem Beispiel. Also ich vermute mal, ich habe das selbst, den Service noch nicht genutzt, aber du wirst irgendeine Art von Website haben, das ist das Frontend, ja, das ist also das oberste Layer jetzt hier. Diese Website gibt dir Zugriff auf das Protokoll bzw. den Smart Contract. Das ist jetzt schon wieder eine Stufe weiter unten, der Smart Contract. Und in dem Smart Contract sind Regeln definiert. Da steht drin, wenn du mir 110 oder 115, glaube ich, Dollar in ETH gibst, gebe ich dir 100 Dollar in Stablecoins zurück. Das heißt, du zahlst dann dort über diese Website, da verbindest du dich mit deiner Wallet, sagen wir mal MetaMask, ja, schickst dann zu diesem Protokoll, an diesen Smart Contract deine ETH. Und dann bekommst du US-Dollar zurück. Das passiert auf den obersten beiden Ebenen.
Genau, also de facto ist es so, dass ich einen eigenen Vault eröffne mit meinem Ethereum, dass ich getrennt bin von anderen, die diese Plattform nutzen. Also dass ich da nicht in deren Risiko reingezogen werde. Also das ist immer sehr spannend zu beobachten. Ja. Werde ich irgendwie gepoolt oder nicht gepoolt? Und genau das, was du beschrieben hast, passiert dann. Das heißt, ich kann auch den laufenden Kredit erhöhen oder Teilschulden zurückbezahlen. Ja, das ist alles auf dieser Oberfläche relativ einfach möglich. Liquity hat den Ansatz gewählt, sich aus dem UI rauszuhalten. Das heißt, die integrieren sich dann in DeFi-Oberflächen wie DeFi Saver oder andere Portfolio-Manager nahtlos rein, immer mit der Gefahr, hoffentlich haben die da keinen Fehler programmiert. Hoffentlich gerate ich nicht auf eine schlechte UI. Aber das ist schon ein spannender Ansatz, genau.
Also man kann das ein bisschen so sagen, die sind die Software und die Software wird dann irgendwo betrieben und das Frontend, da kümmert sich dann jemand
genau. anderes. Vom Betrieb her haben die quasi selbst ihren Smart Contract deployed. Dafür sind sie schon verantwortlich für dieses Backend. Aber der läuft auf der Ethereum-Blockchain voll automatisch. Es laufen Incentives sind ausgeschrieben für andere, auch für Bots, die Liquiditätsschwelle überwachen. Das heißt, wenn jemand entdeckt, dass da ein unterkollateralisierter Loan läuft, dann kommt quasi eine Third Party, die dafür entlohnt wird, dass er eine kleine Belohnung bekommt, um dich zu liquidieren. Ne? Und das so ähnlich laufen fast alle diese DeFi-Protokolle. Also typischerweise kommt ein Token rein, in dem Fall Ethereum, und andere Tokens kommen raus, in dem Fall Stablecoins. Und dieses Pattern ist immer wieder dasselbe, das man dann erkennen kann.
Genau, und das war jetzt nämlich der letzte Schritt, den ich noch machen wollte. Also wir haben jetzt angefangen mit dem Frontend. Das ist eine Website, die macht irgendjemand, die können auch mehrere machen wahrscheinlich, die sich dann zu dem Smart Contract connecten, der von den Kollegen bereitgestellt wird, lediglich 8 Mitarbeiter. Dieser Smart Contract sitzt genauso wie die ETH, die du da einbezahlst, und genauso wie der Stablecoin, den du da rausbekommst, sitzen die alle auf der Ethereum-Blockchain. Ja, und das ist jetzt das Schöne an dem Ganzen, dass du also mit der Ethereum sozusagen diesen, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, diesen Computer hast, auf dem all diese Programme laufen und der natürlich mit gewissen Standards kommt. Und deswegen ist es auch so leicht und so einfach, dass da jetzt jeder ein eigenes Frontend baut und plötzlich auf all diese Dinge Zugriff hat oder dass vielleicht einer einen Smart Contract baut, ein neues Programm baut, das dieses Programm beinhaltet, ja, und um dieses Programm noch was herumbaut. Deswegen ist es für dich auch so einfach zu sagen, ich connecte mich da mit meiner MetaMask Wallet und eröffne mir einen Vault, weil all diese Dinge frei zugänglich sind und im Endeffekt transparent und für jeden nutzbar auf der Ethereum Blockchain sitzen.
Genau, also das Faszinierende ist ja das Plug and Play, die Composability dieser Dienste. Also das Nächste, was dann typischerweise passiert, wenn so ein Protokoll erfolgreich ist, ist dann, dass dann jemand auf einer anderen Plattform, wie zum Beispiel Curve Finance, die sehr bekannt ist für ihre Stablecoin-Pools, dann plötzlich einen Pool eröffnet, was unseren LUSD, den wir da gerade erworben haben, mit einem USDC tradable macht. Das heißt, typischerweise haben die Projekte damit gar nichts zu tun. Vielleicht incentivieren sie das am Anfang, dass so ein Pool mal eine gewisse Grundtraktion bekommt. Aber oftmals machen das ganz andere Leute. Und Und das führt zu Kaskaden von Komponierbarkeit. Und das ist sehr schwer, das ist genau der Punkt, der sehr schwer zu erklären ist. Den muss man mal erlebt haben, wie einfach das geht. Im Moment natürlich, muss man dazu sagen, bei den Transaktionspreisen, die wir jetzt gerade sehen, ist es in der Theorie sehr einfach, in der Praxis halt auch sehr, sehr teuer, weil Transaktionen wieder sehr teuer sind mit dem Run auf die Kryptowährung, die wir gerade dieser Tage sehen. Aber von dem Prinzip her, diese Plug-and-Play-Fähigkeit, absolut faszinierend.
Ja, lass uns doch gerne mal ein, zwei Sätze über die Herausforderungen sagen. Ich habe ja vorhin angekündigt, wir wollen das jetzt hier auch nicht verschweigen. Also das Konzept, da sind wir uns, denke ich, einig, ist unglaublich faszinierend. Ein offenes Ökosystem, auf dem ich mehr oder weniger jegliche Finanzservices nachbauen kann. Aber du hast es gerade schon gesagt, sehr hohe Transaktionskosten heute noch. Das heißt, man hat da immer so ein gewisses Skalierungsthema. Welche Risiken gibt es denn da sonst noch, gerade wenn wir jetzt auch drüber nachdenken, wenn jetzt Leute oder Unternehmen sagen, wir wollen uns da in irgendeiner Art und Weise engagieren? Ich kann mir da sehr gut vorstellen, welche Argumente ich da bekomme, wenn ich das Ganze einer Bank vorstelle zum Beispiel. Ja, so eine Idee.
Ja, also ich glaube, diese offenen Systeme haben natürlich ein großes Problem neben der Skalierbarkeit. Das ist die Vertraulichkeit. Also ich bin dort sehr nackt. Wenn jemand einmal weiß, was deine Wallet-Adresse ist, dann kann der relativ einfach nachvollziehen, was du die letzten Jahre an Transaktionen gemacht hast. Das heißt, diese Vertraulichkeit so zu kontrollieren, dass auf der einen Seite ein Regulator, die Kontrollinstanzen damit zufrieden sind, dass ich im Zweifelsfall zeige, was ich da tue, auf der anderen Seite aber völlig Unbeteiligte nicht sehen können, was ich da tue. Das ist die verbleibende, aus meiner Sicht, größte Herausforderung. Da werfen dann viele Leute Fachbegriffe um sich, wie Zero Knowledge Proofs und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht geht es um zwei wesentliche Dinge. Einerseits möchte ich eigentlich die Accounts, die ich besitze, verschleiern, dass nicht jeder sehen kann, welche Geldmengen ich da angesammelt habe. Und auf der anderen Seite sind es die Payloads der Transaktionen. Also was genau, welche Währung und in welcher Höhe überweise ich da irgendwelche Beträge. Ja, die gilt's eigentlich der breiten Öffentlichkeit vorzuenthalten, ohne damit die ganzen schönen Seiten der Blockchain, weil hat natürlich auch Vorteile, wenn ich nachvollziehen kann, was habe ich da letzte Woche von A nach B geschickt und wenn ich da nicht erst 10-mal entschlüsseln muss. Ja, das hat schon Vorteile und gleichzeitig natürlich Nachteile. Also ohne die Nachteile wären wir, glaube ich, nicht da, wo wir sind. Diese Transparenz hat uns hierher geführt und jetzt geht es darum, diese Transparenz in den Griff zu bekommen. Das ist so der eine Punkt. Identität ist ein Riesenthema. Ja, wir haben es ja nicht mit Anonymen, sondern mit Pseudonymen System zu tun. In vielen regulierten Anfällen muss ich natürlich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Da gibt es ganz klare Regeln. Wir sprechen viel über KYC, AML, Travel Rule und so weiter und so fort. Da kann man auch trefflich drüber diskutieren, wie weit das gehen sollte, wie das wieder mit GDPR zusammenspielt. Spannendes Thema, aber Identität ist sicher ein anderes zu lösendes Thema, wo spannend sein wird, was jetzt die neuen Standards der EU dann mit sich bringen, die teilweise schon mit Blockchain assoziiert sind. Andere Themen fallen sicher in den Bereich Transaktionskosten, ja, die wir gerade schon angeschnitten haben. Wo spiele ich das ab? Ich habe mit der Ethereum-Blockchain zum Beispiel den Vorteil großer Dezentralität. Wir sind bei knapp 1 Million Validatoren, also 980.000 waren es die Tage, als ich geguckt habe. Das ist super aus Sicht des Regulators, glaube ich. Macht die Sache aber natürlich auch teurer, als wenn ich da etwas weniger Dezentralisierungsgrad drin habe, auf so einer Layer-2-Blockchain zum Beispiel, wo die Transaktionskosten um ein Vielfaches niedriger sind, wo ich dann eher im Cent-Bereich teilweise liege. Ja. Zum Beispiel, also für alle, die jetzt dieser Tage irgendwelche Experimente starten wollen, bitte nicht auf Ethereum, sondern lieber auf einer anderen Ebene.
Ja. Ja, und was mir jetzt als jemand, der sehr viel im Finanzsektor unterwegs ist, da natürlich einfällt, ist auch die ganze Sache Regulatorik, Compliance und so weiter.
Ganz klar.
Wir haben davon geredet, dass irgendwelche Assets jetzt auf einer frei verfügbaren und grenzenlosen Blockchain hin und her geschickt werden können. Ganz so leicht funktioniert es ja leider nicht im Finanzmarkt. Ja.
Absolut. Also Regulatorik ist ja im Aufbau begriffen und hechelt oder ist gezwungen, hinterher zu rennen. Also eingangs haben wir Eigenlayer erwähnt, also vor einem Jahr hätte ich noch nicht über Restaking nachgedacht. Plötzlich kommt einer mit so einer Innovation um die Ecke und dann ist der Regulator gefragt, ja, wie ordnen wir das jetzt wieder ein? Also ja. Ich möchte auch nicht in der Haut eines Regulators stecken und genauso sind natürlich etablierte Finanzinstitute darauf angewiesen, nach den Spielregeln zu arbeiten. Und da ist es natürlich so, dass denen die Hände gebunden sind. Also ich kann nicht irgendwas machen, wo der Regulator sich noch nicht entschieden hat, wie er das gern hätte. Also insofern habe ich da vollstes Verständnis dafür, dass da nicht jeder sofort zuckt. Trotzdem ist es natürlich wichtig, die Balance zu finden und zu sehen, was bewegt sich in diesem Umfeld? Verstehe ich das? Bereite ich mich darauf vor? Ist das, wann kommt das? Ja, also das ist so meine Mission, wo ich sage, dort ist die Value Layer. Also ich sehe DeFi als die Wertschöpfungsebene. Man kann natürlich von morgens bis abends spekulieren, wo diese Bitcoin-Preise hingehen, aber damit ist ja noch kein Wert geschaffen, sondern das ist aus meiner Sicht ziemlich viel Spekulation. Spannend ist, wenn ich Finanzdienstleistungen anbieten kann, und darüber muss man zumindest nachdenken. Wo ist mein Nordstern? Wo will ich hin? Was sind die Voraussetzungen, um dorthin zu gehen, sobald es der Regulator erlaubt? Ja, das ist mein Teaser, mit dem ich mit Kunden gerne ins Gespräch gehe, dass man sich heute überlegen muss, wo man in 3 oder 5 Jahren sein will. Weil nur dann macht man jetzt die richtigen Schritte am Boden, ja, der natürlich ganz was anderes ist als das, worüber wir jetzt hier teilweise philosophieren. Das ist mir schon klar.
Wie kann man sich da jetzt als jemand, oder vielleicht nennst du erstmal die Art von Institutionen, denen du jetzt aktuell raten würdest, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und wie kann man sich dann diesem Thema als ein Player in dem Ökosystem, das heißt wahrscheinlich jetzt eher traditionellem Ökosystem, wahrscheinlich auch am vor allem Finanzmarkt, wie können sich solche Player diesem Thema DeFi jetzt am besten nähern?
Also ich glaube, es ist für viele verschiedene Player wirklich, wirklich interessant. Wir sehen vielleicht noch mal kurz zur Kategorisierung. Wir sehen auf der einen Seite wirklich DeFi-Player, die sich den institutionellen Investoren zuwenden und nach den Regeln spielen wollen. Ja, das sind zum Beispiel Staking-Dienstleister oder andere. Auf der anderen Seite sehen wir institutionelle Player, ob das jetzt Börsen sind, ob das Retailbanken sind, ob das Investmentbanken sind. Viele verschiedene Player bewegen sich hin. Auch Dienstleister überlegen sich, okay, wo ist da Stake für uns? Und vielleicht in der Mitte sehen wir gerade Player, die sich dann diesen regulatorischen Sandboxes wie dem DLT-Pilot-Regime unterordnen wollen. Die füllen aus meiner Sicht ziemlich gut die Mitte ab zwischen dem, was sich ein traditionelles Institut trauen würde, und dem, was im DeFi passiert. Und ich sehe alle drei Welten perspektivisch, also über einen mittelfristigen Horizont, irgendwo zusammenwachsen mit zunehmender Regulierung. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass sie doch viel Überdeckung haben am Ende des Tages, wenn sie das denn dürfen. Und ich habe viel darüber nachgedacht, wie kann man sich dem Thema nähern. Ich sehe so 4 Stufen, was man tun kann. Man kann einerseits natürlich das studieren, was diese DeFi-Services da tun. Das ist letztendlich das, was in Singapur ein Project Guardian zum Beispiel macht, wo man eigentlich DeFi-Use-Cases so in die Bankenwelt projiziert und überlegt, teilweise auch praktisch mit Pilotprojekten ausprobiert, was da möglich ist. Man kann sich in einem nächsten Schritt natürlich versuchen, selbst diese Dienste zunutze zu machen, wie es eine Société Générale gemacht hat, wie es Tesla gemacht hat, mit MakerDAO zum Beispiel mal so ein Loan, wie wir ihn vorhin diskutiert haben, für sich selbst zu nutzen, vielleicht eigenes Collateral wie einen digitalisierten Bond oder sowas zu hinterlegen und dafür mit diesen DeFi-Diensten mal in Kontakt zu treten und zu sehen, wie arbeiten die, ist das seriös genug für mich? Dann kann ich mir vorstellen, ja, DeFi-Nah-Services ins eigene Geschäft auch zu integrieren und den Kunden Mehrwerte zu bieten. Also nehmen wir mal an, eine Bank hat Crypto-Assets eingeführt. Viele sind ja noch nicht so weit, aber viele haben sich darauf vorbereitet mit ihren Custody-Umgebungen. Dann werden die Kunden früher oder später fragen, ja, kann ich mit diesen Kryptowährungen was machen? Kann ich damit staken etc. pp.? Kann ich die vielleicht beleihen? Also die Frage wird auf jeden Fall kommen. Dazu braucht man eine Antwort. Und noch eine andere Nummer, wahrscheinlich noch intensiver, ist eigentlich, sich selbst irgendwie anzudocken in diese Welt. Also entweder mit tokenisierten Wertpapieren oder mit Stablecoins, die DeFi-ready gebaut sind. Also damit muss man rechnen. Wenn man in diese Welt reingeht, passieren manchmal wunderliche Dinge. Und diese Assets werden in diese Dienste reingezogen, ob man das will oder nicht. Man kann es vielleicht auch verhindern, wenn man was geschickt designt. Aber das sind so Ebenen, wie man sich den Themen mehr oder weniger Elan annähern kann. Nur ignorieren würde ich es nicht. Das wäre, glaube ich, ein gefährlicher Weg.
Das ist definitiv so. Was, wenn man sagt, ich will es nicht ignorieren, jetzt, du hast 4 mögliche Schritte aufgezeigt. Was sind denn so die größten Herausforderungen, denen man sich dann wahrscheinlich gegenüber sieht, wenn man sagt, ich begebe mich jetzt mal auf den Journey?
Ja, wir haben es ja vorhin schon angeschnitten. Also wirklich, was erlaubt mir der Regulator? Vor allem aber auch, wo ist der Business Case? Also es sind halt sehr moderne Services, die im Moment noch eine Nische bedienen. Man kann ja nicht behaupten, dass jetzt der Massenmarkt danach schreit. Insofern ist jeder Projektverantwortliche wahrscheinlich ziemlich stark gefordert, zu überlegen, welche Art von Nutzer will so einen DeFi-artigen Service jetzt eigentlich benutzen? Wo kommt das Geld wieder her, das ich hier reinstecke? Und ich glaube, die Herausforderung ist, das eigene Unternehmen mit auf den Weg zu nehmen, die Leute auch auszubilden. Also wir sehen da sehr unterschiedliche Reaktionen innerhalb von Finanzinstituten. Da gibt es durchaus Befürworter, die sagen, das ist unsere Zukunft. Es gibt andere, die sicher sagen, das ist ja ein Jobkiller. Es wird gefährlich für meine Abteilung, wenn sich das hier durchsetzt. Da will ich nicht weitergehen. Also ich glaube, diese Themen, die Leute mitzunehmen, dass man da spannende Dinge machen kann, auch die Mitarbeiter weiterbringen kann, ist sicher ein großes Thema. Und viele von den anderen Herausforderungen in der Technologie, die wir vorhin gesehen haben. Anderer Bereich ist noch Risikomanagement. Das sind einfach, diese Dinge funktionieren halt einfach anders. Ich glaube, es gibt vielleicht manche Risiken, dadurch, dass das alles automatisiert oder sehr vieles automatisiert ist, gibt es viele Risiken, vielleicht weniger, die man in der Vergangenheit im Fokus hatte. Dafür entstehen natürlich andere Risiken, die bewertet werden müssen. Das ist ganz klar.
Ja, es ist zwar immer billig, das zu sagen, und ein einfaches Argument, aber es ist so wichtig, du hast es jetzt als erstes erwähnt, auch gerade dieses Thema Training, Education und so weiter der Mitarbeiter. Ich würde da sogar noch einen Schritt drüber hinausgehen, wenn man das wirklich ernst meint. Glaube ich, reicht Training gar nicht, sondern da müssen neue Leute in die Firma. Also mal, es muss erstens mal Top of the house, das heißt, das C-Level muss dahinter stehen, und dann brauchst du einfach neue Expertise, weil es ist so schwierig. Die meisten Banken, Versicherer, Asset Manager, die haben ja jetzt niemanden im Haus, der irgendwie DeFi-Risikoerfahrung hat, was gerade das Thema Risiko, der DeFi-Compliance-Erfahrung hat, der auch mit der Tech-Erfahrung hat. Und also ich bin immer der Meinung, dass es nicht geht, ohne zumindest an wichtigen Stellen sich auch Expertise von draußen reinzuholen in die Firma.
Absolut, ich meine, das muss ich als Beratungshaus sowieso, da muss ich nur zustimmen aus Eigennutz. Nee, aber ich glaube, es ist halt multidisziplinär. Wenn man so überlegt, was fasziniert mich daran? Also ich finde es einerseits technisch faszinierend, andererseits hat es einen sozioökonomischen Faktor, was da mitspielt. Und ich brauche Leute mit unterschiedlichem Background, um die Themen beleuchten zu können. Ich brauche natürlich die Experten, die aus dem Kapitalmarkt ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit mit einbringen und sagen, okay, die verstehen, also manche dieser DeFi-Projekte verstehen bestimmt den bestehenden Kapitalmarkt gar nicht so tief, wie man das sollte, wenn das auf größerem Niveau passiert. Insofern, da gibt es unglaubliche Chancen, glaube ich, für etablierte Institute, die dieses Spielfeld einfach sehr gut kennen, die Regulatoren kennen und so weiter und so fort. Also ich glaube, traditionelle Institute haben richtig einen Pfund im Köcher, um da erfolgreich sein zu können. Aber wie du richtig sagst, es gilt, Zweifel zu überwinden. Mein Eindruck ist schon, dass auch viele, dass es in jeder Bank Leute gibt, die da schon wollen, aber wo halt wahrscheinlich das Backing teilweise fehlt. Wo auch mein Eindruck ist übrigens, dass viele Vorstände das Thema mittlerweile ganz gut umrissen und verstanden haben. Das war vor ein paar Jahren, glaube ich, noch anders. Das heißt, die Voraussetzungen sind sicher eigentlich viel besser. Aber da ein schlagkräftiges Team zu bauen und mit dem richtigen Ehrgeiz und dem richtigen Risk Appetite, der manchmal auch fehlt, glaube ich, da ranzugehen und in guten Zeiten, wenn man sich das Ganze leisten soll, in diese Richtung zu gehen. Weil es ist schon auch gefährlich, wenn man sagt, naja, das wird ja sowieso nie kommen, dann sind wir ganz schnell beim Innovators-Dilemma und bei dem Kodak-Effekt.
Ja, ja. Ist das so dein Argument, warum sich Institutionen jetzt, weil ich denke, wir sind uns ja beide einig, dass wir jetzt nächstes Jahr nicht in die Token, 100% Token-Ökonomie eintreten werden, und wenn ich einen Loan will, muss ich das über MakerDAO oder andere Protokolle machen, sondern es sind ja noch einige Jahre, bis wir da mal in den Bereich kommen, wo wir sagen, das ist jetzt groß genug, dass sich auch wirklich große Häuser da jetzt in großem Maßstab engagieren müssen. Warum würdest du sagen, ist es trotzdem jetzt heute schon die richtige Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Naja, ehrlich gesagt glaube ich, dass so ein Loan bei MakerDAO einfacher ist als mancher Kreditantrag bei einer Bank. Mal ganz offen gesprochen. Also wenn ich diese Pille mal geschluckt habe und in dieser Welt drin bin, und das ist natürlich gerade noch die Voraussetzung, ist schon noch sehr spezialisiert im Moment, aber wenn ich sowas auf eine andere Ebene von der Nutzererfahrung legen kann, dann kann das schon sehr, sehr spannend werden. Und man braucht natürlich wieder die Kristallkugel. Wann ist der Zeitpunkt? Ich lege mich auf keine Zeitpunkte fest. Ich bin ultimativ schlecht darin, Zeitpunkte vorherzusagen, wann irgendwas kippt. Wie jetzt dieser ChatGPT-Moment, wer hätte das gedacht? Wir haben auch 30 Jahre über KI geredet und plötzlich tut es einen Schlag. Und diese Innovation ereilt uns alle und keiner kann sich mehr entziehen. Also das ist natürlich krass, weil es in allen Branchen gleichzeitig reinkommt. Hier ist es, glaube ich, noch ein bisschen überschaubarer. Aber man sollte nicht unterschätzen, wie viele Menschen an diesen Innovationen arbeiten und wo es da tagtäglich erstaunliche Durchbrüche gibt, wo auch wissenschaftliche Erkenntnisse im Kryptografiebereich teilweise viel schneller passieren. Also gerade in diesem Zero-Knowledge-Proof-Bereich, da gab es Aussagen von den Koryphäen, das dauert 5 Jahre und ein halbes Jahr später war der Durchbruch da. Das heißt, ich will jetzt hier nicht zu viel Angst schüren, also darum geht es mir gar nicht, aber es ist ein unglaublicher Speed, mit dem da innoviert wird, weil die meisten Protokolle, über die wir hier gesprochen haben, sind Open Source. Ich kann mir den Source Code angucken, der liegt auf der Blockchain, der ist auch in GitHub zugänglich, also Entwicklertools kann man einfach den Source Code angucken, kopieren. Das heißt, da ist ein unglaublicher Wettbewerb da unter den DeFi-Startups an sich. Da werden wir noch viel, viel sehen. Und die spannende Frage ist halt, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen gekommen, da zu partizipieren. Und vielleicht ist auch eine Kooperation dann eine spannende Sache. Ich wette, wir werden da auch Übernahmen sehen, wo solche DAOs vielleicht auch aufgekauft werden von traditionellen Playern. Mal gucken, was die Welt so bringt.
Was glaubst du, welchen Einfluss da jetzt der hoffentlich annahende Krypto-Frühling Sommer hat? Glaubst du, das Ganze bringt Speed? Und was vielleicht auch, was ich mich mal frage, was wird so das Narrativ dieses Mal sein? Weil wir hatten mal so den NFT-Boom, wir hatten ja auch schon mal den DeFi-Sommer, wir hatten die ganze ICO-Mania, es gab ja für alles auch dann immer einen Namen. Was glaubst du, wird es dieses Mal werden?
Jetzt habe ich Bias. Ich habe gerade gestern den Bankless-Podcast gehört, die genau darüber spekuliert haben, dass es Richtung KI gehen wird, dass da gerade sehr viel Hype drin ist. Auch das Restaking, was wir eingangs diskutiert haben. Es sind gerade sehr viele so Airdrop-Hunter unterwegs, die irgendwelche Punktesysteme befriedigen und sich da wie die Hamster im Hamsterrad bewegen und leichtsinnige Dinge tun. Also letztendlich spult sich gerade wieder eine ähnliche Geschichte ab wie bei den letzten Bullenmärkten. Bis hierher sind noch relativ wenige Retail-Investoren neu reingegangen. Es ist fast nur institutionelles Geld dazugekommen. Es verteilt sich nur um. Das ist zu befürchten, dass jetzt mit den ganzen Erfolgsmeldungen, dass irgendwelche komischen Währungen, die keinerlei Wert haben, durch die Decke gehen, dass da jetzt wieder die Leute einsteigen und dann irgendwann betröppelt aus der Wäsche schauen. Also ich würde da zur Vorsicht mahnen. Ich glaube, das geht jetzt gerade wieder los. Es wird verrückt. Was für die Institutionellen natürlich spannend ist, ist, dass es wieder in den Medien ist, oder? Dass die Asset-Klasse Kryptowährung natürlich Nachfrage nach sich zieht. Wir haben in der Studie, die wir gerade machen, gehört, dass es wirklich Banken gibt, die sagen, unter 30-Jährige haben jetzt schon mehr Geld in Kryptowährungen als in Wertpapieren investiert. Das würde mich nachdenklich machen. Das heißt, ich sehe ganz stark den Treiber so in Retailbanken-Umfeldern, dass die einfach den Kunden halbwegs sichere Kryptowährungen zugänglich machen müssen, ob sie wollen oder nicht. Also der Druck wird hochkommen und das ist auch eine ganz klare Aussage, dass jeder sagt, am Schluss gewinnt der Kunde und dann wird das irgendwie in die Wege geleitet, dass dem Kunden der Service angeboten werden kann. Also das ist, glaube ich, der Treiber, den ich in den nächsten 12 Monaten ganz stark sehe. Und ja, Spekulationen gibt es obendrauf, klar, aber das wird ja kein Institut fürs eigene Business nutzen wollen. Das ist halt einfach ein Treiber für diesen Megatrend, dass man, glaube ich, einfach mal in Kryptowährung investieren können will, nah an seinem Bankkonto. Ja, das der Otto-Normalverbraucher. Ich glaube, das ist was wir sehen werden.
Wir wissen nicht genau, was im Markt passiert, aber wir wissen, was hier im Podcast passieren wird. Und zwar haben wir, wie vorhin schon angekündigt, in ungefähr 4 Wochen am 21.04. eine weitere Episode mit dir und dem Peter Großkopf. Da geht es um die tokenbasierte Bank. Das wird dann von der Bitcoin Fiat und Rock'n'Roll Seite Manuel übernehmen. Und dann haben wir am 19.05. nochmal eure Studie, Ergebnisse mit Hagen und Christoph. Und das wird dann Michael von unserer Seite übernehmen. Da freue ich mich schon drauf. Bin gespannt, was ihr da herausgefunden habt. Stefan, so zum Einstieg, haben wir irgendwas vergessen noch? Möchtest du irgendwas noch sagen oder glaubst du, wir haben alle Themen für den Einstieg mal abgefrühstückt?
Ich glaube, das war bisher eine ganz runde Sache. Ich habe erstmal nichts hinzuzufügen. Ne? Vielen Dank.
Ja, dann danke ich dir doch ganz herzlich. Dann machen wir hier mal einen Strich unter die erste Episode. Hat Spaß gemacht mit dir. Wir sehen uns dann in 4 Wochen wieder. An alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, einen Kommentar. Kommt in unsere Telegram-Gruppe, wenn ihr das möchtet. Schreibt uns dazu, dann können wir euch da hinzufügen. Die ist nämlich ansonsten geschlossen. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.